Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Martin Spiller. Ob mit Skates, mit dem Handbike oder ganz klassisch zu Fuß, dieses Wochenende gehören Berlins Straßen wieder den Sportbegeisterten. Allerdings hat die Klimagruppe Letzte Generation jetzt angekündigt, dass sie den Marathon am Sonntag unterbrechen will. Wie wahrscheinlich Blockaden sind und wie Polizei und Veranstalter Störungen verhindern wollen, berichtet rbb24-Reporterin Jenny Barke.
Den Berlin-Marathon gut abzusichern, ist alljährlich eine Mammutaufgabe im gesamten Stadtgebiet. Ab Siegessäule bis Rosenthaler und Hermannplatz, bis Steglitz, Hohenzollerndamm und Zoo, bis zum Brandenburger Tor braucht es Absperrungen. Zusätzlich müssen Polizei und Sportveranstalter diesmal vielleicht auch Aktivisten von Blockaden und anderen Aktionen abhalten, um die Sportler nicht zu gefährden. Jürgen Lock vom Sportveranstalter SCC Events ist merklich genervt von der letzten Generation.
Ich kann es nicht verstehen, persönlich, aber auch als Veranstaltung nicht, weil wir 60.000 Teilnehmer da haben, die friedlich hier auch ihren Lauf machen wollen, sich Monate vorbereitet haben. Und da ist für mich eigentlich jede Störung völlig sinnfrei. Ich glaube, da gibt es andere Plattformen und wir als BMW Berlin Marathon finden das nicht besonders gut, aber wir werden reagieren und da sind wir auch vorbereitet.
Wie genau SCC Events Blockaden verhindern will, möchte Lock nicht verraten. Aber man arbeite eng mit der Polizei zusammen. Die hat gemeinsam mit der Senatsinnenverwaltung eine Allgemeinverfügung erlassen. Sie gilt das gesamte Wochenende für die Marathonstrecke und die A100. Statt wie üblich bei nicht angemeldeten Demonstrationen erst Protestler anzusprechen und auf andere Orte zu verweisen, hat die Polizei mit der Allgemeinverfügung mehr rechtliche Handhabe, sagt Anja Dirschke.
Sodass wir sofort zugreifen können, Störungen des Marathons unterbinden können und die Personen, die hier stören wollen, aus dem Läuferfeld herausholen können.
Ob die letzte Generation überhaupt blockiert oder nicht, darüber sendet die Gruppe selbst dem RBB widersprüchliche Signale. In einer Pressemitteilung kündigt sie Unterbrechungen des Marathons an. Zitat: Vor der Klimakatastrophe können wir nicht davonrennen. Dann wieder dementiert sie auf Presseanfrage Aktionen. Die Läuferinnen und Läufer reagieren gespalten auf die möglichen Störungen.
Ich verlaufe sowieso langsam, von daher können die es gerne blockieren. Läuft man halt drumherum. Klimawandel gibt es halt, da sollte man halt gegen handeln und dann kann man gerne so ein Zeichen setzen.
Ich finde das total unfair, weil wir alle dafür trainiert haben. Der eine mehr, der andere weniger, aber jeder hat trainiert und das macht alles kaputt. Ne?
Also rein auf den Marathon bezogen, eine ganz beschissene Aktion. Grundsätzlich, was die machen, eine coole Aktion, aber man sollte sich vielleicht auf das Wesentliche konzentrieren. Und der Sport hat damit, glaube ich, überhaupt nichts zu tun.
Also ich würde denen dann die Schuld geben, dass ich nicht unter 4 Stunden laufe.
Die Freude auf den Berlin-Marathon an diesem Wochenende, die wollen sich die Läuferinnen und Läufer nicht nehmen lassen, auch nicht von der letzten Generation. Jenny Barke berichtete. In Brandenburg hat die Zahl der Sozialwohnungen dramatisch abgenommen. Damit werde es für viele, selbst weiter weg von der Metropole Berlin, schwierig, noch was Bezahlbares zu finden. So beschreibt die Linkspartei die Wohnsituation und fordert deshalb ein Gegensteuern per Gesetz. Das hat der Landtag in Potsdam abgelehnt, obwohl auch Regierungsparteien die Idee im Kern gut finden. Landespolitikreporter Nico Hecht.
Im Jahr 2000 waren es in Brandenburg noch gut 100.000 Sozialwohnungen. Jetzt nur noch gut 20.000, rechnet die wohnungsbaupolitische Sprecherin der Linken Isabel van Dree dem Landtag vor. Und der Neubau stolpere nur hinterher.
Das Infrastrukturministerium, die ILB, die Kommunen und alle kommunalen Wohnungsunternehmen können schlicht nicht so viel bauen und nicht so viele Vereinbarungen treffen, um zu kompensieren, was ausläuft.
Was ausläuft, sind die Bindungen vieler Sozialwohnungen an verträgliche Mieten, meist nach 25 Jahren. Das ist die aktuelle Vereinbarung, nach der Sozialneubau bisher funktioniert. Für van Dree absolut ein schlechtes Geschäft.
Wie absurd ist es eigentlich, dass wir mit unglaublich viel Geld die Schaffung von Mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum fördern, der dann jedoch nach maximal 25 Jahren ausläuft, um dann im schlimmsten Fall mit den maximal möglichen Preissteigerungen überzogen zu werden.
Die Linke hat im Landtag gefordert, eine neue Wohngemeinnützigkeit einzuführen. Ein Gesetz, das erhebliche Steuererleichterungen und Fördervorteile möglich machen soll, wenn Wohnungsunternehmen sich bereit erklären, langfristig Sozialwohnungen zu sichern, nicht nur 25 Jahre. Daniel Münschke von der AfD hält von solchen Regelungen für den Mietmarkt nichts.
Wer den Sozialismus in der DDR will, der kann ja gehen, hat Strauß einmal gesagt. Passt auch noch in die heutige Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Ziemlich verdrehter Geschichtshinweis, kommentiert das die grüne Ricarda Buttke. Denn gerade die alte Bundesrepublik habe gute Erfahrungen mit einer Wohngemeinnützigkeit gemacht.
Aus meiner Sicht ist es doch durchaus so, dass wir in Westdeutschland eine Marktwirtschaft auch schon vor 1990 hatten und dass sich deswegen hier die Äußerungen von Sozialismus gegenüber einer Wohngemeinnützigkeit, die in vielen europäischen Ländern existiert, etwas befremdlich finde.
Mit Wien zeige sogar eine Metropole, wie gut der Sozialwohnungsbereich mit einer Gemeinnützigkeit funktioniere. Trotzdem lehnen Grüne und SPD die linken Idee im Landtag ab, weil die Bundesregierung gerade selber ein Wohngemeinnützigkeitsgesetz plane. Vorgreifen wolle man dem nicht. Auch der Brandenburger Koalitionspartner CDU lehnt ab. Aber deren Infrastrukturminister Guido Beermann meint, es gebe gar kein Wohnungsproblem in Brandenburg.
Der Wohnungsmarkt in Brandenburg ist dabei sehr heterogen. Insbesondere im weiteren Metropolraum steht dem Grunde nach ausreichender und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung.
Neue Sozialwohnungen, so CDU und auch Freie Wähler, gäbe es nur mit Neubau. Deswegen wollen sie keine neuen Regeln für den Wohnungsmarkt, weil das den Neubau vor allem behindere.
Mehr Sozialwohnungen per Gesetz, über die Vorschläge der Linksfraktion im Brandenburgischen Landtag, berichtete Nico Hecht. Die KZ-Gedenkstätten in Deutschland sehen sich einer zunehmenden rechtsextremen Bedrohung ausgesetzt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine eigene Umfrage. Und zwar bei den Gedenkstätten Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Neuengamme und Sachsenhausen-Ravensbrück. Ist das wirklich so? Unser Reporter Lukas Keute hat sich umgehört.
Bundesweit würde es mehr Fälle von Vandalismus, Schmierereien und Störungen an Gedenkstätten geben, so wird die Sprecherin der Stiftung Hamburger Gedenkstätten, Clara Mansfeld, in dem Redaktionsnetzwerk Deutschland-Artikel zitiert. Die Entwicklung sei besorgniserregend. Nach einer RBB-Umfrage in Berlin scheint das in der Hauptstadt aber weniger der Fall zu sein. Eine zunehmende rechtsextreme Bedrohung können wir nicht feststellen, schrieb Pressesprecher der Gedenkstätte Topographie des Terrors, Kai-Uwe von Damaros. Alles wie immer also. Andrea Genest, Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück im brandenburgischen Fürstenberg an der Havel, sagt, bundesweit nehmen die Fälle von Schmierereien und Ähnlichem zwar zu, in Brandenburg aber weniger. Fälle, die aber nicht zu verharmlosen seien, so Genest.
Wir finden hier von Zeit zu Zeit ein Hakenkreuz, Übermalungen, Farbeier, aber auch rechtsextreme Gruppen, die auftauchen und die erstmal schwer einzuordnen sind.
Die Täter werden nur selten gefasst, sagt Genest.
Ich gehe davon aus, dass Vielfaches von Jugendlichen gemacht werden, aus Langeweile, aus Provokationsgründen. Aber genau das ist das Problem, dass Menschen das Gefühl haben, sie können wieder mit solchen Zeichen provozieren.
Auch die Gedenkstätte des ehemaligen KZs Sachsenhausen in Oranienburg hat eigenen Angaben zufolge keinen dramatischen Anstieg von rechtsextremen Schmierereien, Bedrohungen oder Äußerungen festgestellt. Auf RBB-Anfrage hieß es, dass man etwa ein Dutzend Vorfälle pro Jahr verzeichne. Neben Bemalungen seien es Störungen von Führungen oder provokatives Verhalten auf dem Gelände. Die deutschlandweite RND-Umfrage hatte ergeben, dass es solche Vorfälle vor 2 Jahren etwa einmal im Monat gegeben habe, nun aber alle 14 Tage. Genest von der Gedenkstätte Ravensbrück hat dafür eine Erklärung.
Wir merken, dass einfache Antworten gerade erwartet werden und auch gewünscht werden. Und deswegen hat die AfD an diesen Zulauf, den sie momentan hat, weil sie einfachste Antworten geben. Aber die Arbeit an Demokratie, die Arbeit an einer Gesellschaft ist immer kompliziert und sie wird immer komplizierter. Und darum ist die politische Bildung in diesem Land ungemein wichtig.
Und genau das tun die Gedenkstätten in Sachsenhausen und Ravensbrück, die jüngst erst wieder an die Besucherzahlen von Vor-Corona-Zeiten anknüpfen konnten.
RBB24-Reporter Lukas Keute. Der Dorfteich in Krussow war seit der Wende in Privatbesitz. Doch nach 30 Jahren wollte der Eigentümer die Liegenschaft plötzlich versteigern. Damit hatte niemand gerechnet. Die Aufregung war groß in dem kleinen Ort in der Uckermark. Würde der Dorfteich möglicherweise eingezäunt? Am Mittag sollte es soweit sein, aber in allerletzter Minute, kurz bevor der Hammer fiel, wurde eine andere Lösung gefunden. Zur Freude der Einwohner von Krussow, die mit dem Teich vieles verbinden, aber kein Anlageobjekt.
Die Krussower sind hier alle Schlittschuhler. Ob ich jetzt war oder Siegfried war oder Edder.
Ich bin hier auch schon Schlittschuhler.
Schon immer war der etwas mehr als 1 Hektar große Dorfteich ein wichtiger Treffpunkt für die rund 500 Krussower. Schlittschuhlaufen, Angeln, sich einfach vergnügen. Aber in den letzten Jahren hatten die Krussower wie Ulrich Büttner den Teich aus den Augen verloren.
Tja, das ist geschuldet den Gesetzverhältnissen, die in der Wendezeit waren. Also, dass dieses Eigentum eben jetzt dadurch der Treuhand in der Nähe fallen ist, sag ich mal, ist es natürlich irrwitzig, den Dorfteich zurückzukaufen.
Für die Krussor war es selbstverständlich, den Dorfteich zu nutzen. Der gehörte einst zum Gut und war für alle zugänglich. Nach der Wende 1989 ging er ins Eigentum der Treuhand über, später in das der BVVG. Als der Teich jetzt in Berlin versteigert werden sollte, war die Aufregung im Angermünder Ortsteil groß, sagt Ortsvorsteher Dieter Grenz. Die Angst vor Investoren, die den Dorfteich einzäunen könnten, war groß. Daher gab es seit Jahren zwischen BVVG und Kommune Gespräche. Jetzt konnte man sich in letzter Minute einigen.
Das Mindestgebot war Verhandlungsgrundlage, das ist ja öffentlich gewesen im Rahmen der Auktion, die 15.000 Euro.
Der Angermünder Bürgermeister Frederik Bever weiß, dass es bei diesem Kaufpreis nicht bleiben wird. Der Untergrund ist mit Schadstoffen belastet. Zu DDR-Zeiten seien chemische Stoffe aus einer Wäscherei und der LPG ins Wasser gelangt. Bever will sich um Fördermittel für die Sanierung kümmern.
Ja, also wir haben ja schon einige Teiche im Stadtgebiet entschlammen lassen. Der letzte war in Gelmersdorf.
Auf jeden Fall sind die Krussor erst einmal froh, dass der Dorfteich nicht versteigert wird.
Mitte Oktober wollen die Stadtverordneten den Kauf des Dorfteiches endgültig absegnen. Dann kann auch der Notarvertrag unterzeichnet werden. RBB-Reporter Ricardo Wittig berichtete. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Wie immer auch zum Nachhören in unserer App und auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.